Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zur Wege aus der Sucht mit der lieben Jana
und dem lieben Alex.
Und heute ist die Sandy und die Barbara da von Eltern suchtkranker Kinder. Jo, hallo, hi.
Hallo
herzlich
miteinander.
Willkommen.
Ja, hallo zusammen.
Ja, wir haben ja schon mal gesprochen, Barbara, ist schon mit dir eine Weile her. War auch eine ganz andere Situation. Podcast Level 2.0 haben wir mittlerweile hier mit der Jana. Ja. Und die Sandy, war die damals auch mit dabei gewesen, als wir dieses große Zoom-Meeting hatten?
Ja.
Ich könnte es mir fast vorstellen. Ich glaube nämlich, mich ganz dunkel erinnern zu können. Aber habt ihr beide Bock, für jemand, der die Folge mit der Barbara und mir nicht gehört hat, oder generell, euch ein bisschen vorzustellen, mal grob?
Ja, ja, wer fängt an?
Tick-Tack-Tack.
Barbara, fang du mal an.
Ja, ich fang mal an. Also als erstes, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ich kann mich noch sehr gut an die gemeinsame Zoom-Folge erinnern. Die hieß nämlich Feuerwerk im Kopf, Monster unterm Bett.
Ja.
Ja, aber jetzt, genau. Den Titel fand ich so klasse. Ja, wir sind Eltern suchtkranker Kinder. Ich bin betroffene Mutter, die schon sehr, sehr lange in der Elternarbeit, in der Selbsthilfe aktiv ist. Also schon über 10 Jahre, zuerst im Elternkreis in Köln und jetzt in einem eigenen Elternkreis hier in meiner Region. Und ich habe einfach kennenlernen dürfen, wie wahnsinnig hilfreich dieser Austausch mit Gleichgesinnten oder mit Menschen in der gleichen Situation ist. Wie man da doch Stückchen für Stückchen aus dieser schwierigen, aus diesem hilflosen Gefühl rauskommt und in die Aktion kommt, das finde ich unwahrscheinlich wertvoll und deswegen stehe ich absolut dahinter und habe das noch ein bisschen mehr ausgedehnt, auch eben auf solche regelmäßigen Online-Meetings, wo du, Alex, dann mal unser Gast warst, mit dem Titel, was ich eben gesagt habe. Und also wir haben nicht nur die Präsenzelternkreise, sondern eben auch dieses Online-Angebot und ein Instagram-Angebot, Eltern suchtkranker Kinder und jetzt auch noch die passende Webseite.
Seid aber das Grundprinzip eine Selbsthilfegruppe für die Eltern, ne?
Ja, genau, ganz genau.
Das ist auch nochmal wichtig, der Schwerpunkt.
Richtig, ja.
Ja, Co-Abhängigkeit oder die Eltern, die Sachen, die bleiben ja dann eigentlich oft komplett auf der Strecke, die Themen.
Ja, genau.
Wird noch weniger gemacht wie für die Hauptbetroffenen. Und ja, okay, das ist, ja, und Sandra, Sandy, Entschuldigung.
Ja, das spielt keine Rolle, Sandra oder Sandy.
Okay.
Ja, ich bin auch eine betroffene Mutter. Ich wohne in der Schweiz und bin eigentlich durch Barbara damals, wo ich in einer ganz, ganz tiefen Krise deswegen saß, in die Elterngruppe gekommen. Und für mich war, ich habe ganz viel Hilfe gesucht in allen Ebenen damals und habe aber nichts gefunden, was mich persönlich aufbaut, was mich aus dieser Ohnmacht rausbringt. Barbara war damals sehr, sehr beständig, hat mich immer wieder darauf angesprochen, damals in die Online-Gruppe zu kommen, weil ja Corona war, da gab es kein Präsenztreffen. Ja. Und für mich war dann diese Selbsthilfegruppe wirklich ein Turnaround. Einfach zu spüren, dass noch andere dabei sind, gewisse Sachen zu hören, vielleicht mit den ähnlichen Worten oder mit der ähnlichen Wirkung, aber halt auch, wie mache ich das überhaupt? Also wie soll ich mich von meinem Kind lösen oder wie lasse ich los? Das ist ja immer so schnell und einfach gesagt, aber als Mutter kann man das nicht einfach so, jetzt lasse ich mal los.
Ja.
Ja, das war dann so ein großer Turnaround, auch zu hören, wie andere Eltern mit gewissen Situationen umgehen, dass auch andere Kinder so sind, wie mein Kind ist und auch, was ich vor allem gelernt habe, auch, dass ich mein Kind so lieben darf, wie es ist. Also ich darf mein Kind trotzdem lieben, auch wenn es manchmal ein Stinkstiefel ist.
Ja, ja, oder dass er, wenn er Scheiße baut, nicht in dem Moment an die Mama denkt und sagt, na, ist mir jetzt egal, ich baue jetzt die Scheiße ganz bewusst, die Mama ist mir egal. Der denkt da null an seine Mama, wenn er irgendwas gerade macht. Und er ist in eigenen Problemen gefangen halt. Und das, so kann ich mich noch erinnern, was da auch viel rumkam an Fragen von euch, sage ich jetzt mal, also von der nicht süchtigen Seite, ob es jetzt Co. oder Eltern sind, ne, ist ja, das fehlt dieses, ja, warum tut er mir das an oder was habe ich falsch gemacht, dass das so die Sachen sind, die euch so quälen.
Ganz genau. Also ich hatte ganz eine große Qual mit, was habe ich falsch gemacht, das eine, aber auch das andere, was kann ich machen, um ihm zu helfen. Und man ist dann in so einem Hamsterrad und denkt, es muss doch eine Lösung geben. Es gab immer eine Lösung, die ich machen konnte. Und ja, dieser Elternkreis hat mir halt, oder diese Selbsthilfegruppe hat mir ganz viel geholfen, da zu mir zu finden auch wieder.
Das
glaube ich.
Ich
glaube, wirklich zu mir zu finden.
Mhm.
Und seither bin ich halt auch ein bisschen engagiert, nicht so wie Barbara. Ich habe versucht, in der Schweiz eine Elterngruppe aufzubauen. Das hat jetzt nicht so geklappt, aber ich darf jetzt bei einer Klinik auch so meine Meinung oder meinen Standpunkt mal an einem Kongress bringen, wurde angefragt. Und
cool,
mir
cool.
liegt das Thema halt einfach wirklich sehr am Herzen.
Mhm.
Genau. Unsere Kinder liegen mir auch immer noch weiterhin sehr am Herzen.
Ja, das Spannende ist halt auch, die Eltern sind ja alle in unterschiedlichen Stadien.
Mhm.
Für manche ist es noch eine ganz frische Entwicklung und ja, andere haben schon so ihre eigenen Learnings, die sie dann mit in die Gruppe bringen können. Und was auch ganz wichtig ist, und so war es ja, als du dann in dem Zoom online warst, ist für uns der Perspektivenwechsel. Also auch mal jemanden fragen zu können, der die andere Seite kennt und erlebt. Weil oft ist ja die Kommunikation auch etwas gestört zwischen unseren Kindern und uns, und manche Dinge muss man auch erst lernen und verstehen. Man versteht ja das ganze Suchtsystem nicht, wenn man so ganz, ganz frisch damit konfrontiert.
Ja, oder die Wesensveränderung von dem, ne?
Ja.
Und das wird natürlich auch nachvollziehbar dann alles erstmal nur verteufelt, aber so einfach geht's halt nicht. Das ist alles ein Prozess und jeder hat seine Zeit. Und wenn derjenige einfach erst nochmal vielleicht tiefer in den Prozess rein muss, bevor er Bock hat, Kehrtwend zu machen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt halt, ne?
Ist ja auch schwierig mit diesem
Thema. Ja, so ist es, aber.
Es ist ja bei dem Thema ja auch das Schwierige, wenn ein Kind sonst krank ist, irgendeinen Tumor hat oder irgendwas, dann kriegt man ja ganz viel Zuspruch von der Gesellschaft und so.
Ja.
Bei diesem Thema ist es ja immer so oder oft so, dass man vielleicht auch noch verurteilt wird.
Ja,
dass man stigmatisiert wird. Die Kinder werden auch stigmatisiert. Und auch wenn ich mit jemandem geredet habe, habe ich ja nicht nur mich geoutet, ich habe ja auch mein Kind geoutet. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, außerhalb von so einem Kreis überhaupt mal gehört zu werden oder auch zu reden.
Genau. Mit wem kann man überhaupt
Richtig
reden?
Und
ohne seinem Kind in den Rücken zu fallen zum Beispiel, oder weil am Anfang ist ja alles noch viel heimlich und viel unter dem Deckmäntelchen. Ja, und bis man dahin kommt, dass man sagt, ne, ich habe ein ernsthaftes Drogenproblem, dann musst du schon auch ein paar Mal auf die Fresse gefallen sein. Solange es noch gut läuft, ist das ja alles nur ein großes Geheimnis, besonders vor den Eltern.
Ja. Ja, erstmal ist es ein Deckelmännchen und andererseits ist es natürlich auch, wenn man mit Leuten drüber spricht, die in einer ganz anderen Situation sind, wo alles toll läuft zu
scheinbar,
Hause.
Scheinbar, ja.
Genau, scheinbar, dann wird einem das auch nicht viel helfen, weil da kommen Tipps mit denen man da auch nicht so viel anfangen kann. Ne?
Ja, das ist sowieso so Geschichte mit den Tipps. Na, Jana, Jana hat mal zu mir gesagt, und das habe ich mir echt gemerkt, Jana, pass auf, auch Ratschläge sind Schläge. Oder
der ungefragte. Also genau, ich finde immer wichtig, ungefragte Ratschläge sind auch Schläge, weil im Endeffekt, wenn jemand dich um Rat bittet, dann kann es ja auch wertvoll sein. Also ich finde, das darf man schon immer dazu sagen.
Und trotzdem geht es oft viel mehr darum, den anderen zu begleiten, seinen eigenen Weg zu finden und es selbst herauszufinden und sich selbst so gut kennenzulernen überhaupt erstmal, um sich selbst helfen zu können, weil ich bin keine Mutter, ich weiß jetzt nicht, wie deep das wirklich ist, aber ab einem gewissen Alter muss einfach jeder auch mal die Verantwortung für seine eigene mentale Gesundheit übernehmen. Das kann ja nicht die Mama machen, das ganze Leben lang.
Das stimmt, aber das ist auch erst ein Prozess, bis man das als Eltern versteht. Ja, also man ist da erstmal auch ganz viel mit Ratschlägen dabei.
Klar.
Wie gesagt, wir gehen auch einen langen Weg.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie ist es denn? Also ich meine, ich bin ja selber Mama, aber mein Kind ist eben noch sehr klein. Und ich finde, also mir geht es so, dass selbst jetzt schon in dem, also gerade auch wenn die Kinder noch so klein sind, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor überhaupt, weil ihr eben auch schon, oder Alex, du auch gesagt hast, ne, dieses dem eigenen Kind nicht in den Rücken fallen, dass man so dieses Gefühl hat in dem Moment, wo ich mich mal dann auch ärgere oder irgendwie merke, ich habe da ein Problem damit, was mein Kind tut, dass man wahrscheinlich auch so ein krass schlechtes Gewissen bekommt, oder? Wenn man so das erste Mal irgendwo hingeht und sich darüber, ich sag jetzt mal salopp gesagt, auch auslässt, ist es bestimmt auch mit viel schlechtem Gewissen irgendwie, oder?
Das ist eine Frage an euch beide.
Ja.
Ja, das ist ganz oft so, dass man dann ganz oft gedacht hat, wenn ich das jetzt zu sehr mit jemandem bespreche, wo lege ich meinem Kind Steine in den Weg? Und es ist ja auch so, dass man am Anfang noch denkt oder hofft. Also bei mir war es so, dass ich noch ganz lange gehofft habe, es wird schon nicht so schlimm sein.
Ja.
Er findet noch den Drang, aber wenn jetzt das alle wissen, dann ist er gestempelt und dann wird es noch schwerer.
Brutale Gratwanderung.
Das ist eine totale Gratwanderung und auch das Kind selber ist ja auch da, dass dann, also es gab Situationen, wo ich vielleicht mit jemandem sogar darüber gesprochen habe und der hat es mitbekommen und war dann sauer oder war dann noch mehr aufgebracht, wo ich dann, am Anfang ist man sich ja noch gar nicht bewusst, was für eine riesige Auswirkung das hat. Und bis man sich dessen bewusst ist, also heute würde ich sagen, hätte ich viel offener vielleicht sogar damit umgehen müssen.
Naja, im Nachhinein ist man immer klug, ne? Das ist alles ein Prozess.
Was meinst du, Sandy, was meinst du genau mit offener?
Mhm.
Also mit offener damit umgehen?
Ganz lange habe ich halt so, dass, also bei uns war es so, ich habe dann auch bei der Drogenhilfe Hilfe gesucht und dann hieß es, ja, er kifft ein bisschen, das ist nicht so schlimm. Und ich habe mich dann auch...
Wie alt war er da?
15, etwa 15, 14, 15.
Und da haben die gesagt, ist nicht so schlimm, okay.
Ja, und das hört man ja dann gerne als Mutter eigentlich.
Ja, klar.
Ist ja schön, das zu hören. Und dann habe ich mir auch immer wieder gedacht, vielleicht bin ich jetzt die wieder in Panik verfällt oder weiß der Geier was. Und bin zwar dann auch weitergegangen, aber hab mich gescheut, auch bei gewissen Stellen zu viel zu sagen, weil ich ihn nicht denunzieren wollte. Ich habe einfach so das Gefühl gehabt, ich muss ihn schützen.
Verstehe.
Und wenn ich, und dabei, dieser Schutz, glaube ich, heute hätte ich ihn vielleicht nicht so geschützt. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein weiß man ja nie, was toll gewesen wäre.
Aber ich habe verstanden, was du sagen willst. Der Punkt ist so...
Ich würde es gerne... Stopp! Ich würde es gerne noch von der Sandy hören. Also wie das weitergegangen ist.
Bei ihm...
Ja.
Ja, es war dann eben die Drogenhilfe, dann waren wir zweimal bei der Drogenhilfe, dann hatten wir mal einen, der hat dann aber aufgehört, der war wirklich gut. Der hat dann auch gesagt, nein, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Schlussendlich hieß es dann aber auch, ich habe dann gemeint, ich glaube nicht, dass er nur kifft, er nimmt auch anderes. Das wollte er natürlich nicht zugeben. Es hieß dann aber, solange ich ihn nicht gesehen habe, kann ich nichts behaupten. Ja, und dann ging es irgendwann mal so, dass er halt wirklich ganz tief im Sumpf war. Also irgendwann haben wir dann erfahren, oder habe ich erfahren, dass er auch andere Sachen nimmt, alles Mögliche. Ja, und dann war eigentlich nicht mehr mit ihm zu reden. Also ich konnte nicht mehr reden. Es war, ich sage immer, das war Dritter Weltkrieg bei uns zu Hause. Und das war dann das, wo wir dann alle wirklich fast am Boden gebrochen sind.
Hat er euch beklaut auch für Geld und so? Wenn das jetzt,
was er nicht gemacht hat, Entschuldigung?
Wenn du das beantworten möchtest, also.
Nein, das Einzige, was er nicht gemacht hat, er hat uns wirklich nie beklaut. Also wir sind einmal nicht sicher, ob er mal 50 Franken genommen hat, aber das können wir nicht sagen. Okay. Aber sonst, das hat er wirklich nie gemacht. Super. Er hat ganz viele Sachen kaputt gemacht. Er ist wahnsinnig ausgetickt. Er hat nie mich geschlagen. Er war nie gewalttätig mir gegenüber und er hat mir nie Geld geklaut. Er hat Geld genommen, aber er ist dann vor mir gestanden, so in der Wut drin und hat dann so gemeint, ich nehme dir jetzt das ganze Geld, damit ich meine Drogen kaufen kann.
Oh Gott.
Und ist dann aber mit schlechtem Gewissen dann irgendwann wieder gekommen, da, nimm das Geld. Also da hat er irgendwo doch noch so Beißhemmungen gehabt. Finde ich auch faszinierend.
Ja, also mich beeindruckt und zeigt eigentlich, was für ein feiner Kerl er innen drin ist. Weil das wäre ein Klassiker halt, ne, dass man, wenn man Geld braucht, da, wo es am einfachsten zu holen ist, da holt man sich es halt, ne? Gerade wenn man so jung ist. Also hätte mich jetzt nicht schockiert.
Ja, aber also ich bin.
Scheint ein feiner Kerl zu sein.
Ja, er ist ein total feiner Kerl. Ich muss vielleicht sagen, es hat ja noch eine Geschichte davor. Er hat noch in der Schule ganz viele Probleme gehabt. Er wurde ja in der Schule halt ganz viele Probleme gehabt, weil er von Lehrern gemobbt wurde und so, wirklich recht schlimm. Und er hat aber...
Lehren?
Schulleitung und Lehrer, ja.
Okay.
Also das ist... die haben, also es gab einen Lehrer, der hat die Schüler geschlagen. Unser Kind war immer Klassensprecher. Als Klasse haben sie gemeint, sie müssen jetzt zum Schulleiter gehen und das sagen. Er als Klassensprecher hat das gemacht. Und das Dumme war, dass dieser Lehrer halt der beste Freund war von diesem Schulleiter. Aha. Und vielleicht war auch das Dumme, dass unser Kind halt nicht das war, dass er einfach dann gesagt hat, okay, dann ist es halt so, er macht nichts, sondern er ist dann weitergegangen und man wollte ihn halt einfach zum Schweigen bringen.
Wow.
Und das ging dann halt auf ganz, ganz blöde Art weiter.
Okay, was ein Druck schon in dem Alter.
Und das war auch, er sagt auch ganz klar, er hat es mit Kiffen angefangen, damit er sich emotional im Griff hat und nicht irgendwie gewalttätig wird.
Aha.
Dass er sich runterholt. Ja.
Ja, sofort die Selbstmedikation bitte und nicht nur Abenteuerlust.
Ja, und was ich sagen wollte, im Rahmen von dem haben sie dann irgendwie, sie wollten ihn ja loswerden, dann haben sie einen IQ-Test gemacht mit ihm und da ist dann auch wirklich rausgekommen, dass er im sozialen Bereich eigentlich im hochbegabten Bereich ist. Und das ist da, ich denke, das hat ihm vielleicht auch doch noch ein paar Mal geholfen und wird ihm vielleicht, hoffe ich, helfen.
Super.
Ich würde da gerne auch noch was ergänzen. Die Sandy sagte ja gerade so die Anfangszeit, wo man sich nicht sicher ist, ob die Veränderungen vielleicht auch durch die Pubertät bedingt sind oder was davon Pubertät ist und was davon ein ernsthafteres Problem ist und wie man dann auch versucht, irgendwo Hilfe zu finden. Und ich habe auch diese Erfahrung gemacht, dass ich damals oder wir als Familie da auch ganz schön ausgebremst wurden. Also wir haben auch verschiedene Stellen ausprobiert, also schulpsychiatrischer Dienst und ja auch Drogenhilfe, auch ein Besuch bei einem Therapeuten und wir hatten überall das Gefühl, dass man ausgebremst wird. Das Schlimme ist aber auch, dass man sich auch ein bisschen hat ausbremsen lassen. Und eigentlich so das ganze Hintergrundwissen, was ich jetzt habe als Mutter, dass man doch da sehr auch auf die Kommunikation zu Hause gucken muss. Hole ich mein Kind noch ab? Erreiche ich das noch? Und wie kann ich es erreichen? Und diese ganzen Dinge, das hat uns keiner in dem Moment gesagt. Und das habe ich erst eigentlich so im Elternkreis ist mir das bewusst geworden, weil wir dann das Thema Kommunikation speziell auch angeguckt haben und da auch uns weitergebildet haben, geschult haben. Und das hat unwahrscheinlich geholfen, auch viel zu drehen wieder. Weil es einfach total, die Beziehung zum Kind ist einfach wahnsinnig wichtig. Was einem aber mit dem ganzen Stress, der zu Hause herrscht und dieser ständige Konflikt, wird einem das gar nicht so bewusst.
Ja, aber man muss auch sagen, es hat sich in den letzten Jahren da viel getan, auch durch Leute wie dich, Brigitte, Barbara. Oder wir haben jetzt mit der Stefanie gesprochen, Stefanie Bötsch, und die hat uns mal eine positive Aussicht gegeben, dass diese ganzen Statistiken, die wir da haben, auch veraltet sind und gar nicht mehr stimmen. Und dass die Sache viel besser und positiver ist, wie es die ganze Zeit kommuniziert worden ist. Und vielleicht auch die Fachkräfte, wo ihr damals wart, hatten noch nicht das Level, was sie vielleicht heute haben könnten oder sollten. Da tut sich einiges.
Ja, trotzdem finde ich es schade, dass wir da nicht noch ein bisschen mehr unterstützt werden, weil unser Elternkreis und die Elternkreise, die ich so kenne, wir bieten regelmäßig, aber aus eigenem Engagement heraus, Kommunikationskurse an. Das nennt sich motivierende Gesprächsführung. Wie funktioniert Veränderung? Warum kann sich mein Kind nicht einfach von jetzt auf gleich verändern und Schritte aus der Sucht machen? Wie vollzieht sich Veränderung? Dass es ja verschiedene Schritte sind, die dort durchlaufend werden. Was bedeutet offene Kommunikation? Wie gewöhne ich mir mal ab, immer nur geschlossene Fragen zu stellen? Was mache ich, damit ich mit meinem Kind auch wirklich ins Gespräch komme oder auf Augenhöhe spreche? Das alles machen wir in einem Kurs. Ja, in einem Kurs speziell für Eltern. Und ich versuche das die ganze Zeit schon immer voranzubringen, aber irgendwie habe ich keinen richtigen Anpack. Also wir machen das für uns in unseren Kursen, aber es ist noch kein großes präventives Angebot, leider.
Hoffen wir mal, dass sich das auch verändern wird, jetzt mit dieser Legalisierung ab 1.4. Ne? Müssten da ja auch richtig viele Gelder freigemacht werden für Aufklärung und so weiter und so fort. Wir werden es einfach sehen, was die nächsten Jahre passiert und was gefördert wird. Hoffen können wir ja erstmal, dass vielleicht dann auch die Politiker schlau genug sind, auf so Leute zurückzugreifen, die sich sowieso schon reingefuchst haben in das Thema und mit Leib und Seele dabei sind. Und dann gibt es vielleicht auch mal ein bisschen Mack oder andere Förderungen, wie auch immer. Ne? Wäre das zu wünschen.
Wahnsinnig wertvoll. Also ich dachte auch gerade direkt, ich würde den Kurs direkt machen. Also auch wenn ich selber ja Konsumentin war, ne, und selber in dem Thema total drin bin, aber ich bin ja immer noch halt auf der anderen Seite. Und natürlich kann ich mir vorstellen, was ich mir gewünscht hätte von meinen Eltern. Aber ich bin da auch immer sehr, also ich versuche da immer als Mama auch irgendwie offen zu bleiben und vor allem nicht so das, was ich in meiner Arbeit mache, immer meiner Familie aufzuzwingen, aufzustülpen. Und würde sowas unheimlich gerne mal machen, weil ich meine, natürlich habe ich noch, wenn es gut läuft, 10 Jahre Zeit, bis meine Tochter an dieses Thema rankommt. Aber also ich finde gerade dieses Thema ist so, so wichtig und so wertvoll, weil wie komme ich denn mit meinem pubertierenden Teenager oder meiner Teenagerin in Verbindung? Wie kann ich denn, die Frage stelle ich mir jetzt schon. Wirklich, ne? Wie kann ich denn mit einem Jugendlichen sprechen? Also gerade wir haben das Thema auch in der Familie mit zwei, die jetzt aber tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr schon 18 geworden sind, aber da war das halt auch so ab 13, 14 war das auch ein Thema und Ich weiß noch, dass dann auch wieder eine andere Tante hat irgendwie einen Kontakt in eine Suchtklinik und der Suchtherapeut meinte dann, ja, gucken Sie, dass Sie mit ihren Jungs in Verbindung bleiben. Und ich dachte mir immer so, ja, aber wie schaffst du das? Wie schaffst du es, mit deinen Teenagern in Verbindung zu bleiben, ohne dass die sich irgendwie kontrolliert fühlen, ohne dass die sich unter Druck gesetzt fühlen? Wie geht das? Könnt ihr mal aus dem Nähkästchen plaudern? Ohne jetzt irgendwie euren Kurs hier komplett zu offenbaren, aber einfach nur so, weiß nicht, 2, 3 Sätze.
Ja. Ja, also wir bekommen ja Unterstützung von Menschen, die in der Suchthilfe arbeiten, die mit uns diesen Kurs machen. Die sind Profis und die können natürlich auch an Beispielen aus der Praxis uns was sagen. Mhm. Und in diesen Kursen werden halt ganz viele Übungen gemacht. Ganz bewusst, wie ich in ein Gespräch komme. Wir kriegen da eine Situation vorgegeben und ja, und müssen uns dann ausprobieren. Mhm. Und ja, ganz wichtig ist es ja, mit den offenen Fragen zu arbeiten, den richtigen Zeitpunkt für ein Gespräch auch zu erwischen. Also ein Gespräch funktioniert nicht in jedem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Auch ganz wichtig. Ja, es gehört ein ganzes Paket dazu, aber diese offenen Fragen sind schon mal ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Ne? Also einfach auch sich mit seiner, wie Jana eben schon sagte, sich mit seiner ungefragten Meinung zurückzuhalten, das muss man ja auch begreifen.
Ja. Ja. Eigentlich geht es ja erstmal nur, wie kann man weiterhin den Kontakt und das Vertrauen hochhalten.
Ja.
Dass er einfach sich traut, auch was zu erzählen, was jetzt vielleicht illegal oder sonst wie ist, aber es ist ja noch die Mama. Und wie kommt man in so ein Gespräch, dass überhaupt die Basis dazu wäre, dass er dann so entscheiden kann, mache ich jetzt meinen Mund auf, erzähle ich mal was? Da musst du ihm ja so Häppchen hinschmeißen und einfach mal gucken, ne, ob er anbeißt.
Ja.
Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, also bei mir war so diese Erkenntnis, dass ich seine Autonomie auch respektiere. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwann heißt, am Morgen stehe ich auf und jetzt ist mein Kind in der Pubertät und jetzt weiß ich, jetzt muss ich total anders damit umgehen.
Stimmt.
Leider nicht. Das halt zu erkennen, ab wann ist es, es sind ja so schrittweise Sachen und es ist dann halt auch schwierig gewesen für mich zu erkennen, wann ist es das Kind, wo ich sage, du musst um 9 Uhr im Bett sein und wann ist es halt dieser junge Mensch, wo ich sagen kann, doch, jetzt kann er seine oder sollte er seine Verantwortung selber tragen. Und ich glaube, das ist auch so, für mich war das sehr schwierig. Ich habe 2 Kinder. Das eine Kind, das suchtbetroffen ist, das war sehr, sehr früh, wollte sehr viel Autonomie. Ich glaube, auch vielleicht auch mehr zurecht. Und das andere Kind war noch, der ist 18 gewesen und hat mich noch gefragt, ob er noch im McDonald's darf um 9 Uhr abends. Also, wo ich dann drüber fast schmunzeln musste und gedacht habe, ja, also, fragen muss er mich nicht mehr.
Ja, ja, interessant, ne?
Ja.
Ist halt auch jeder Mensch immer wieder ein Neuer. Oder anders.
Aber ich muss sagen, auch ohne suchtbetroffenem Kind, dieser Kommunikationskurs, von dem Barbara redet, es ist ja eine Übung, man übt das, man kann das nicht, da sind so viele Tipps, so viele Sachen, auf die man eingehen kann und auf die man achten kann. Und natürlich habe ich das auch mit dem Jüngeren geübt und das Feedback von ihm war ja auch total lustig. Hat irgendwie so, irgendwann hat er gesagt, wie redest du mit mir? Es tönt so, als ob ich selber entscheiden könnte. Ich habe gedacht, oh, okay, vielleicht lag es doch in meiner Kommunikation auch. Also es bewirkt, glaube ich, auch bei Nichtsuchtkranken ganz viel. Und es hat bei uns auch ganz viel Vertrauen gegeben, bei beiden Jungs.
Ja, Wahnsinn. Wie schön, dass ihr da so positives Feedback auch gekriegt habt, auch ohne, dass eine Sucht da ist. Ne? Also Ich glaube, dass das immer unglaublich wertvoll ist für Kinder und generell für Menschen. Also ich erlebe ja auch ganz viele Erwachsene in der Beratung und auch Erwachsene ohne Suchtthema, bei denen auch Kommunikation einfach so ein Riesenthema ist. So, weil wir haben es alle, ich würde jetzt mal sagen, wenig bis kaum gelernt. Also in meiner Familie herrscht auf jeden Fall kein weder eine bedürfnisorientierte Kommunikation noch eine gewaltfreie Kommunikation.
Hm. Wo schon, ne? Das müssen wir einfach, das ist genau das, wo wir auch sagen, diese Generationen-Challenge, wo wir jetzt einfach neue Sachen auch lernen können, müssen, dürfen.
Ja.
Wo vorher nicht so war. Was die Sandy am Anfang erzählt hat, wo du dann gemeint hast, stopp, ne? Da wollte ich nur eigentlich nochmal kurz sagen, ich verstehe da auch schon wieder diese Gratwanderung von so einer Mutter zum Beispiel zwischen nicht co-abhängig sein und seinen Sohn ja quasi dann schützen und ihm aber auch keine Steine in den Weg schmeißen wollen. Weil machst du das eine, bist du ja eigentlich schon co-abhängig. Also das ist mir da nur eingefallen. Das ist einfach alles so eine Gratwanderung einfach.
Ja, das ist die größte Schwierigkeit auch, ne? Achso, was ich noch sagen wollte zum Thema Kommunikation, die Kinder da abholen, wo sie gerade stehen, ne? Dass man nicht von oben sich ihnen nähert, sondern wie gesagt, das nachspürt, was in denen gerade vorgeht und darauf dann eingeht. Also das ist auch noch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Also auf Augenhöhe quasi sprechen.
Ich meine,
empathisch sein, versuchen zu verstehen. Ja. Verstehen heißt nicht billigen.
Das ist ein cooles Satz.
Das auf jeden Fall, den muss ich mir aufschreiben.
Ja, den könnte man gerade echt nochmal wiederholen. Verstehen heißt nicht billigen. Das ist echt eine super Sache. Ja, weil da gibt's ganz viel, wo man vielleicht von außen theoretisch verstehen könnte, wenn man nur lang genug reden kann. Deswegen wird man es noch lange nicht für gut heißen. Wie zum Beispiel, wenn ein 15-Jähriger sehr viel kifft, kann für sein Gehirn nicht gut sein. Aber wenn man jetzt die Geschichte kennt von seiner Schule und dass ihm das dann vielleicht den Druck rausgenommen hat, kann ich es wiederum sehr gut verstehen. Ja.
Weil das, wenn man sich nur schon bewusst macht, es hat ja keiner irgendwie mit, das ist auch so ein Teil von diesem Kurs, es hat ja auch Vorteile. Also aus irgendeinem Grund nehmen sie es ja auch.
Ja, natürlich. Es hat eine Funktion.
Genau.
Weil für den anderen, der hat vielleicht dann eine wilde Phase, aber mit 22 verliebt er sich und dann ist plötzlich nur noch das Mädchen interessant oder irgendein Hobby. Und dann ist die Phase auch wieder rum. Aber der, wo wirklich so eine stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung entwickelt, der hat ja eigentlich eher dieses Selbstmedikationsding am Laufen. So mal meine grobe These dazu.
Ja, und das, ich meine, der Weg bis zu einer wirklichen Erkrankung ist ja auch lang. Also es ist ja nicht nur, weil ein Jugendlicher jetzt irgendwie eine Phase, also wie du sagst, ne, eine Phase hat von einem halben Jahr, wo halt viel gekifft wird oder mal auch ein paar Jahre, wo ich sag jetzt mal risikohafter Konsum betrieben wird oder missbräuchlicher Konsum, heißt es ja trotzdem nicht, dass es direkt eine Abhängigkeit ist.
Genau.
Das ist absolut richtig, ja. Also wir sagen viel zu schnell, viel zu oft, derjenige ist abhängig oder süchtig, dabei redet man in dem Zusammenhang, wenn man es jetzt wirklich psychologisch auseinandernehmen würde und testen würde, meistens noch gar nicht direkt von der Sucht.
Und aber das sind ja dann auch noch so junge Menschen, ne?
Genau, und da finde ich halt, ist wirklich auch, also ich habe gerade heute Morgen tatsächlich von der Steffi auch eine, also von der Steffi Bütsch, psychoaktiv, nochmal so eine schöne Podcast-Folge gehört, wie wird man süchtig? Und dass es wirklich auch so viel darum geht und das ist eigentlich so wichtig, dass man das eben auch den Jugendlichen schon mitgibt, finde ich, halt eben den Konsum zu reflektieren und nicht so im Autopilot einfach alles reinzuschmeißen, reinzurauchen, reinzuziehen, was man halt gerade irgendwie so angeboten kriegt, sondern sich wirklich bewusst Gedanken darüber zu machen und bewusst Konsumentscheidungen zu treffen und ja, auch safer use, sich da einfach mit auseinanderzusetzen und da ist halt auch noch ein riesen Potenzial ja auch einfach in der Präventionsarbeit. Und jetzt nicht nur, weil Cannabis legalisiert wurde, sondern generell.
Genau.
Einfach, da passiert noch.
Das muss
viel zu wenig.
Ja, und da muss noch ganz viel passieren, dass die jungen Menschen diese Konsumkompetenz überhaupt erstmal haben, bevor schon das Kind im Brunnen gefallen ist. Und das konnte man ja die ganze Zeit nicht, weil es war illegal, kriminell und vor allen Dingen hoch tabuisiert, stigmatisiert, sage ich mal. Und deswegen ist es wichtig, dass die Arbeit jetzt geleistet wird von uns allen zusammen und die Aufklärung da vorangetrieben wird. Ne?
Ja.
Was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, also ich habe ja gesagt, ich habe mich auch ausgebremst gefühlt von den Hilfesystemen. Es wird ja immer so ein bisschen klein gemacht, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele Kinder, die jetzt irgendwann dann in der Sucht stecken, vorher schon eine ADHS-Diagnose zum Beispiel bekommen haben oder ähnliches. Es zeigt sich oft sehr, sehr früh. Und wenn man da irgendwie das schaffen würde, Eltern und Kinder abzuholen, das wäre auch eine ganz wichtige Sache.
Ja, aber weißt du, wie ein Allgemeinmediziner im klassischen Falle so eine ADHS behandelt hat? Weißt du das, Barbara?
So gut kenne ich mich da leider nicht aus, aber ich sehe immer wieder diesen
das
Zusammenhang zwischen einer ADHS-Diagnose.
Ist es auch. Also Menschen mit ADHS sind absolut, also haben eine schnellere, wie sagt man denn, entwickeln schneller eine
Abhängigkeit,
genau, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Abhängigkeit zu entwickeln, weil die eben oft gerade diese...
Ich wollte jetzt nochmal darauf hin, dass die ja eigentlich Amphetamine verschrieben bekommen, ne? Dieses Ritalin, das ist doch dieses klassische Mittel dafür, ist eigentlich Speed, das, was sie in den Disco auch ziehen. Also jetzt mal grob.
Im Übertragen, also
die Richtung.
Grob ist es schon ein bisschen anders.
Ja, aber es ist ein Amphetamin, was die kriegen.
Es geht in die Richtung, ja.
Ja, ja.
Ja, nur dass es, man muss dazu sagen, nur dass es halt eben bei Menschen mit ADHS anders wirkt.
Genau.
Also eben nicht als Amphetamin das aufpusht.
Die holt
sondern,
es runter.
Genau.
Ja, aber trotzdem sehe ich das halt
ähnlich,
auch problematisch, weil, ja... Da würde ich in Richtung Schadensvermeidung vielleicht dann heutzutage doch gucken, kann ich den mit CBD oder THC-Produkten vielleicht auch helfen und es muss nicht die Chemiekeule sein.
Ich finde weder noch, also ich bin da schon auch der Meinung, dass einfach man könnte bei ADHS, gerade wenn das im Jugendalter entdeckt wird, ne, indem man halt sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern da viel mehr informiert, was diese Diagnose einfach bedeutet, kann man da viel mehr verhaltenstherapeutisch arbeiten und einfach auch
ja, stimmt, ohne Medikamente,
drumherum
ne?
viel mehr machen als direkt ein Medikament. Also, weil erstens, wenn du einem Jugendlichen halt direkt erstmal nur das Medikament schon wieder oder halt sei es CBD oder das Cannabis-Produkt aufdrückst, dann lernt er ja wieder, er kann es nur durch was von außen also in Schach halten. Und das ist ja eben genau das, was ich finde, was eben wichtig ist, dass die gerade auch die Jugendlichen das eben nicht lernen, dass es nur so geht, sondern klar, das kann mal unterstützend sein. Oder wenn jemand halt wirklich extrem Schwierigkeiten hat, sei es jetzt in der Schule oder im Unterricht, da irgendwie ansonsten mitzukommen, kann das mal helfen. Aber es ist mindestens genauso, wenn in meinen Augen nicht noch wichtiger, wirklich einfach da auch mit den Eltern zu arbeiten und auch mit dem Jugendlichen, dass man einfach wirklich auch guckt, okay, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich so viel Energie habe? Welche Sportart könnte mir denn Spaß machen? So, ich kenne, also wir haben einen Papa im Kindergarten, der auch gesagt hat, also er ist sich auch, wenn man den erlebt, ist man sich da auch sicher, auch ohne, dass er das hat, diagnostisch testen lassen, ne? Dass der halt ADHS hat. Und der hat halt auch gesagt, und er hatte das halt auch als Jugendlicher schon, und der ist halt ungelogen jeden Morgen eine Stunde joggen gegangen, bevor der in die Schule ging, und hat halt gemeint, ja, und dann konnte ich halt in der Schule mich auch entspannen und dann konnte ich auch zuhören.
Was ein starker Charakter.
Das ist der Wahnsinn. Also dieser Mensch macht so unfassbar viel Sport, aber er sagt halt selber, dass er sich dadurch halt total gut regulieren kann.
Klasse. Ist gut gelaufen für ihn.
Ja.
Also, das ist dann schon ein Vorbild halt, weil Ja, das andere kann immer nur eine Krücke sein und sollte immer nur kurzfristig sein, egal welches Medikament eigentlich, ne? Wir müssen immer wieder dahin kommen, dass wir von uns heraus lernen mit den Schwierigkeiten des Lebens. Und wenn du selbst deine größte Schwierigkeit bist oder dein Hormonhaushalt oder was auch immer, deine Aggression, du musst irgendwann mal an den Punkt kommen, das auch nüchtern zu lernen, handeln zu können.
Ja, vielleicht müsst,
vorher schon.
Vielleicht müsst du das auch genau ein bisschen mehr in den Fokus, was weiß ich, im Kindergarten, in der Schule oder so, wie man sich regulieren kann. Wie man mit Frust
Früherkennung und Frühförderung, diese Dinge, ne? Genau in diese Richtung. Das gehört jetzt eigentlich, da wären wir schon im Kindergarten, aber gehört eigentlich zu der Arbeit, die wir jetzt hoffen, dass jetzt ganz viel hier passiert in Deutschland in den nächsten Jahren. Aber da könnten wir echt bei den Kindergartenkindern anfangen schon. Überhaupt
nicht. Ich meine, das Schöne ist ja, die Kindergartenkinder, bei denen musst du da eigentlich gar nichts machen. Denen musst du nur den Raum halten, weil die machen das nämlich noch exzellent selbst. Die schreien, wenn die wütend sind, die trampeln, die stampfen auf den Boden, die weinen, wenn die traurig sind, sei es jetzt, weil halt eben ihr Bedürfnis nicht erfüllt ist, dass sie dies und das machen wollten, sei es, weil die sich auf irgendwas gefreut haben. Ne, also die lassen ja noch alle Emotionen raus. Und das, was wir als Eltern eigentlich ja lernen dürfen, ist, denen einfach diesen Raum zu halten. Und wenn mein Kind da sitzt und weint, weil halt eben jetzt wir den Schwimmkurs absagen mussten, weil das Kind schon wieder krank ist, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich bin da, ich halte dich und du darfst weinen. Es ist total in Ordnung, dass du traurig bist. Ich wäre auch traurig an deiner Stelle.
Ja, und nicht dieses, ein Indianer kennt keinen Schmerz und schon lernst du, okay, ich muss das wegdrücken.
Genau, oder nach 3 Minuten zu kommen und zu sagen, so, jetzt ist aber gut, jetzt hast du genug geweint, jetzt hast du nicht mehr traurig zu sein.
Ja, aber so sind wir alle aufgewachsen, oder? Wie geht's euch?
Richtig. Ja, ist richtig. Das muss man auch lernen, genau. Ja. Die auf die Bedürfnisse einzugehen und die nicht klein zu reden, auch versuchen zu verstehen. Und wenn es uns, selbst wenn es uns unbedeutend erscheint, wenn aber mein Kind mir sagt, ja, dass es irgendwo ihm unter den Nägeln brennt oder ihm was mit ihm macht, darauf einzugehen. Aber wenn ein Kind das immer wieder versucht und die Mutter hört es nicht, und da meine ich jetzt speziell mich damit, weil es mir so ergangen ist. Also mein Sohn hat genug Signale gesendet, aber ich bin so aufgewachsen, wie ihr es eben beschrieben habt.
Ja.
Ne? Habt es von meiner Seite gesehen, habe gesagt, es kann alles nicht so schlimm sein und habe es nicht ernst genommen. Ne? Aber durch die Beschäftigung damit und auch durch den Elternkreis habe ich ein ganz anderes Bewusstsein jetzt dafür. Und es wäre halt total schön, wenn das viel früher passiert wäre und da nicht erst das Kind in den Brunnen fallen muss. Ne?
Naja. Ich glaube, es ist halt auch schwer. Also im Kindergarten ist ja das noch einigermaßen handelbar. Aber ich habe die Erfahrung halt gemacht, es wird dann in der Schule, spätestens in der dritten, vierten Klasse wird es dann natürlich auch schwierig, weil es halt auch von der Lehrperson ganz viel Geduld und ganz viel Fantasie braucht und ganz viel Durchhaltevermögen und so. Und ich glaube, da wird es halt einfach schwierig, weil die Kinder, die dann halt nicht in dieses Schema F passen, die werden, je nachdem, also es gibt bestimmt Lehrpersonen, die damit sehr gut umgehen können, aber es gibt bestimmt auch solche, wo das halt sehr schwierig wird. Ich glaube, die ganze Gesellschaft von uns ist halt gefragt, sich da auch ein bisschen zu informieren. Ich meine, wie oft sieht man irgendwo im Laden, wo ein Kind schreit, weint und eben das rauslässt und dann wird die Mutter noch dumm angegangen oder das würde bei mir nie passieren. Ja. Ich glaube, die ganze Gesellschaft hat da noch ganz viel zu lernen.
Ja, absolut.
Also, ich kann das verstehen, weil ich ja selber mit meiner noch Ehefrau 3 Kinder großgezogen habe. Und du willst halt als Erwachsener in Situationen funktionieren. Und wenn du einkaufen gehst, hast du ein Ziel und ein Zeitfenster und dann willst du, dass sich da was bewegt. Und hast keine Lust jetzt, dass dein Kind sich in Viertelstunde auf den Boden schmeißt und weint. Ne? Aber ich sag euch eins, wenn ich jemand sehe, der das durchsteht einfach und dem Kind den Raum gibt und die Leute gucken lässt und vielleicht das sogar mit dem Augenzwinkern noch macht, bis er einfach noch eine Viertelstunde sich ausgetobt hat und dann doch nicht das kriegt, was er halt haben will und kann wieder gehen. Ich finde, ich feiere so Leute mittlerweile, aber ich weiß auch, wie unangenehm einem das ist, weil du denkst, alle anderen stört es ja, wenn jetzt der ganze Aldi voll gebrüllt wird von deinem Kind zum Beispiel, ne? Hm. Aber eigentlich sollte man die Kinder da lassen. Ne? Also das ist ja auch wieder Funktionier. Indianer kennt keinen Schmerz und wir sind hier in der Öffentlichkeit, halt die Klappe. Nö, dann leben wir das jetzt halt hier aus, mittendrin.
Also, ja, stimmt.
Musst du halt die Nerven und die Eier dazu haben. Das war halt früher alles noch nicht so. Heute kannst du das echt bringen.
Ja.
Mhm. Also ich habe auch schon mal jemand gesehen, der hat dann irgendwie nach Ewigzeiten das Kind dann an der Jacke einfach hinterhergezogen und hat weiter eingekauft und so. Und ich habe Blicke von Leuten gesehen, wo du gemerkt hast, das ist ja ui ui, und ich fand's einfach cool. Ich fand's richtig cool. Ja, ist ja, halt auch vielleicht eine Gratwanderung. Aber er hat ja auch nicht das Kind jetzt irgendwie angeschrien, sei ruhig oder so. Er hat schon versucht, ne? Aber wenn dann halt nach ewigen Zeiten nichts geht, dann sind wir halt doch mal ein paar Meter weiter in den nächsten Gang gegangen und hat das Kind hinterhergezogen.
Ich bin mit meinem Kind auch schon
raus. Ist ja auch schon schwierig.
Ja.
Genau, wir haben ja auch unsere Bedürfnisse, ne? Die können wir ja auch nicht immer wegdrücken und es ist manchmal schwierig, so übereinzukriegen. Ne? Aber das, wenn das Bewusstsein schon da ist, ist das ja schon ganz, ganz wertvoll.
Hm. Ja. Ja, das ist es. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, ist ja das A und O. Oder nicht zu schärfen, sondern eher auch zu sensibilisieren, weil ich meine, du wirst es, also auch wenn du 12.000 Bedürfnisorientierte und ich weiß nicht, was Kurse machst, so, man wird es ja auch nicht hinkriegen, das immer zu 100% alles umzusetzen, und wir sind im Endeffekt ja alle nur Menschen, und ich erinnere mich immer an so Tage, wenn ich irgendwie wochenlang kaum geschlafen habe, weil mein Kind irgendwie ewig krank ist, da brennt auch mir manchmal die Sicherheit durch, und ich finde aber auch da ist wieder so, was für mich immer so ein Gamechanger ist, ich habe halt absolut keinerlei Probleme, wenn ich nachts irgendwie sauer war, weil meine Tochter irgendwie einen Anfall gekriegt hat, weil sie halt noch ein Stück mehr Apfel essen wollte und ich irgendwann gesagt habe, es reicht jetzt, ich will jetzt weiter schlafen. dann am nächsten Tag halt wirklich auch zu sagen, ey, es tut mir total leid, dass ich so blöd zu dir war. Ich war einfach saumüde und es war total daneben und ich muss da mehr auf mich achten. So. Und das ist halt auch sowas, wo ich mich nicht dran erinnern kann, dass sich meine Eltern mal dafür entschuldigt haben, dass sie mich angeschrien haben, wenn sie sauer waren.
Oder dass man vielleicht als Eltern den Kindern zeigt, dass man auch in dem Prozess ist und dazulernen kann und Fehler macht. Ist ja auch voll wichtig eigentlich, ne?
Ja, ihr habt da absolut recht. Ich sehe das auch bei meiner Tochter. Ich bin ja schon Oma und sehe auch, wie sie mit ihrer Tochter umgeht. Da ist schon eine große Veränderung. Also ich finde es toll, ja.
Absolut. Ja, und nochmal, weil ihr konntet die Folge noch nicht hören. Die ist jetzt in der Bearbeitung. Aber sie kommt nämlich jetzt als nächstes raus mit der Stephanie Bridge. Das war so geil, was die aufgezeigt hat, einfach wie diese Quoten, wo man sagt, ja, irgendwie früher so, ne, 90% Rückfallquote und dieses und jenes, das ist alles Blödsinn, das stimmt alles so gar nicht, und ja, die Chancen sind vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man den Herzenskontakt zu seinem Kind und die Vertrauensbasis halten kann, dass der sich, auch wenn er sich saugefährlich besorgt und könnte auch da auf der Strecke bleiben, dass er aber vielleicht doch mit dem blauen Auge da rausgeht und dann noch ein ganz gesundes, normales Leben führt. Also die Statistiken sind nicht mehr so, wie ich sie im Kopf hatte.
Na, es ging vor allem darum, dass viele immer denken, ja, einmal in der Suchtklinik, immer in der Suchtklinik, also so, dass so viele immer zum Dauerpatienten werden und dass wahnsinnig viele Menschen ja, oder so dieses Gefühl von, irgendwie alle Süchtige werden ja, also 90% der Süchtigen werden irgendwie sowieso wieder rückfällig und dem ist eben nicht so. Das heißt, alle, die eine Suchttherapie gemacht haben oder auch in einer Suchtklinik waren, dass über, ich glaube, es waren über 50% oder noch mehr, sind einfach danach auch clean.
Ja, das oder, war noch mehr. Das war noch mehr.
Es waren noch viel mehr. Mhm. Ne? Also es war, ich will jetzt nicht lügen, aber es war, genau, also wirklich, ja. Es war ein ganz, ganz großer ja. Prozentsatz an Menschen, die einfach das wirklich schaffen.
Ja, ja, ja.
Und man hat ja ganz oft, also mir ging das auch lange so, man hat ganz oft irgendwie diesen, ich weiß auch nicht, wo dieser Glaube herkam.
Naja,
es ist wahrscheinlich Mädchen. Ist es, ja, es ist aber einfach ein Irrglaube, weil die Studien ja. sagen ja wirklich was ganz anderes, dass eben wirklich die Menschen, die Therapie machen und die sich da auch helfen, also nicht helfen lassen, sondern die sich Hilfe suchen, dass halt die meisten davon, die schaffen das auch. Und es ist eigentlich nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz genau. an Menschen, die es da eben nicht rausschaffen.
Diese Drehtürleute, die das ganze Leben lang dann eigentlich da nie rauskommen, außer mal gewisse Clean-Phasen von ein paar Monaten und so. Das genau. sind die absoluten Schwerstabhängigen, wo absolut, das sind 2%, 1% oder so. Aber die haben auch eigentlich halt wahrscheinlich psychisch viel andere Baustellen noch. Und das ist ja nur die Sekundärerkrankung, dann muss man mal ehrlich sein.
Ja, das Problem ist aber, dass so viele ja nicht in die Hilfesysteme finden. Ne? Dass es doch zu wenig niedrigschwellige Angebote gibt. Also wir erleben das in den Gruppen ja immer wieder, dass die ja überhaupt nicht bereit sind, sich irgendwo Hilfe zu suchen. Und das über lange Zeiträume.
Das glaube ich auch, ist eher das Problem, weil ich glaube, die Suchthilfe ist schon wahnsinnig gut aufgestellt. Also schon sehr, sehr breit aufgestellt auch. Ne? Wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel, ich arbeite ja wieder in einem ganz anderen Sektor und ich habe eine Kollegin, die zum Beispiel einen Kurs anbietet, um mit dem Trinken aufzuhören, wo du auch anonym teilnehmen kannst. Das habe ich gerade vor kurzem erfahren und das fand ich so cool. Die war übrigens auch bei uns, die liebe Maria, die Frau Bremer.
Geil.
Muss ich an dieser Stelle noch mal kurz Werbung für machen, weil ich es so cool finde. Die macht einen Kurs, der ist komplett anonym. Das heißt, die Menschen haben wirklich so eine, ich sag jetzt mal Breitbandmöglichkeit, ne, von der Suchtberatungsstelle vor Ort, von Sucht, von wie heißt denn, Selbsthilfegruppen, über natürlich auch Klinikaufenthalt, wenn du das möchtest oder wenn halt eben nichts anderes geht. Du kannst ambulant arbeiten, du kannst in Tageskliniken gehen, wo du abends wieder nach Hause gehst. Du kannst zum Beispiel ja bei mir auch online mit mir arbeiten oder bei mir jetzt natürlich auch vor Ort. Aber ich bin auch nicht die klassische Suchtberatungsstelle, weil es gibt ja auch Menschen, die einfach nicht gesehen werden wollen, wenn sie in so eine Beratungsstelle rein wollen, gehen. Ne? Mhm. Es gibt ganz viele Angebote, die ja von allen Kassen übernommen werden. Es gibt Menschen, die da selbstständig arbeiten, da kannst du das selbst zahlen. Also so ist es zum Beispiel nämlich bei mir auch und es erscheint in keiner Akte, also nirgends. Mhm. Und genauso kannst du zum Beispiel bei Maria auch diesen Kurs machen, wo du komplett anonym bist. Da gibst du noch nicht mal deinen Namen an im Zoom-Call. Also da siehst du noch nicht mal das Gesicht, ne? Also es gibt schon ganz, ganz viel Möglichkeit, aber wie du sagst, der Punkt ist, Barbara, dass viele ganz lange gar nicht wollen oder auch gar keinen Grund sehen. Ne? Also
genau.
So eine Klient.
Und wir haben ja auch noch dieses Abstinenzproblem,
dass
viele Behandlungen nicht funktionieren, weil es da die Voraussetzung gibt, derjenige muss abstinent sein, zum Beispiel eine Psychotherapie.
Genau.
Gut, das macht vielleicht auf der einen Seite Sinn, aber es gibt auch viele, so wie ich das kennengelernt habe, die wären durchaus in der Lage, auch mit ihrem Konsum zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln und einfach an einer Veränderungsmotivation auch zu arbeiten. Aber das wird ja von vornherein nicht unmöglich gemacht.
Genau.
Und das finde ich auch ein großes
Problem. Also das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und das ist auch wirklich gerade in dem therapeutischen Setting leider immer noch nicht angekommen. Also es gibt ja viele Suchtberatungsstellen, die mittlerweile schon mit dem zieloffenen Konzept arbeiten. Aber gerade in der Therapie ist es noch nicht angekommen. Und Ich habe,
ja, vor allem
es gibt da so viel
der
Studien dazu,
Kostenträger
ne?
tut ja nur quasi deine Arbeitsfähigkeit herstellen wollen, sonst gibt er ja für nichts Kohle aus. Und das ist noch das Problem, glaube ich.
Ich glaube nicht, dass es daran nur liegt, weil an sich würdest du die Menschen ja trotzdem wieder auf ein Funktionsniveau bringen, wenn du denen überhaupt entgegenkommen würdest.
Ja, richtig sogar.
Na, genau.
Nachhaltig.
Genau, und das
ist
ja der
halt
Punkt.
Gemacht.
Aber es gibt ganz viele Menschen, die da einfach, glaube ich, sich immer noch dagegen wehren, weil du natürlich, du musst da halt schon viel drin sein in dem Thema, um das halt auch so durchziehen zu können. Ich glaube, dass da viele einfach auch noch ein bisschen blind dafür sind. Es gibt ganz viele, die immer noch von der alten Schule sind und die einfach so in ihrem Abstinenzdenken drin sind, die immer noch viel zu viel Respekt einfach auch vor Drogen haben, vor Alkohol und sagen, nö, entweder du machst halt die Abstinenz oder gar nicht.
Ja, oder falsches Wissen auch noch haben von früher.
Also ich war ja vor kurzem hier beim Elternkanal auf Instagram. Von dieser Elternzeitschrift, ne? Das ist ja ein Tochterunternehmen sozusagen von RTL und durfte da ja ganz viel über das Thema Substanzen und Abhängigkeit und missbräuchlichen Konsum sprechen. Und ich wurde da schon auch sehr viel angegangen zum Thema kontrollierter Konsum und zieloffene Suchtarbeit, weil halt schon, ich wurde auch von Psychologinnen dann angeschrieben, die meinten, das wäre ja grob gefährlich, was ich hier behaupten würde. Und den habe ich dann einfach den Link vom Institut geschickt und habe gesagt, das ist keine Behauptung, das ist auch nicht meine persönliche Meinung, sondern das sind wissenschaftlich gut erforschte, auch teilweise verhaltenstherapeutische Programme. Es ist schade, dass ihr das nicht kennt.
Ja. Das ist das Altbacken.
Das müsste viel mehr bekannt werden. Also aber ich glaube trotzdem, dass der Weg dahin, dass es schon ziemliche Schritte dazu gibt. Also bei dieser Klinik, wo ich jetzt reden darf, die gehen jetzt genau diese Schritte wollen sie gehen. Und ich bin da total glücklich darüber, dass es eben eine Therapie gibt, wo der Süchtige selber sagt, was ist mein Ziel.
Genau, weil der Süchtige ist ein erwachsener Mensch. Ein Mensch, der selbst Verantwortung für sein Leben hat. Und die wird ihm ja mit dem Abstinenzgedanke komplett genommen.
Ja, genau, und ich meine, niemand sagt jemandem, wenn er ein Glas Wein am Abend trinkt, du packst dein Leben nicht mehr. Aber wenn er jetzt halt seinen Joint trotzdem funktionieren kann und er fühlt sich wohl und er kann sein Leben leben und seinen Joint vor dem Schlafen gehen halt raucht oder was auch immer. Mhm. Das ist doch seine Entscheidung. Und ich finde, man sollte ihm einfach nicht die Möglichkeit geben, von, sagen wir mal, harten Drogen runterzukommen, weil er noch seinen Joint rauchen will.
Ja,
aber ich glaube, es bewegt sich schon dahin. Ich glaube, die ambulanten Therapien sind da schon viel weiter halt als die stationären.
Ja, wir müssen jetzt halt auch lernen aus dieser Prohibitionszeit und aus dieser Stigmatisierungszeit im Endeffekt. Aber ja, da bewegt sich schon einiges.
Und bei den Süchtigen ist natürlich auch genau das Problem. Sie haben vielleicht mal eine Therapie gemacht und haben insofern und in dem Bereich halt auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Mhm. Ja, ich
und
auch.
Dann, und die dann nochmal zu bewegen, nochmal in so eine Klinik zu gehen, wo du als erwachsener Mensch eigentlich behandelt wirst, als ob du halt kein erwachsener Mensch bist.
Sind wir mal ehrlich, das kann ich jetzt wieder von meiner Seite aus gut sagen, bei diesen ganz radikalen Geschichten weißt du ja, was du sagen musst, was erwartet wird. Und wenn du dann im Raucherzimmer mit den Leuten redest, werden nochmal andere Gespräche geführt, wie in der Therapeutenrunde. Und das geht halt voll am Sinn vorbei, weil du musst da 100% offen sein können. Und wenn das nicht geht, weil da so eine harte Linie gefahren wird, dann ist das Ganze ja schon wieder so ein Verarschungstrip, die ganze Therapie ein bisschen. Versteht ihr, was ich sagen will?
Absolut.
Interessant.
Ja, ist so. Die Leute sind ja schlau. Also.
Ja, umso hardliner-mäßig du fährst, desto eher gehst du das Risiko an, dass die Leute halt anfangen, in der Therapie zu lügen, weil die halt eben genau
Oder
wissen,
zu
ne, wenn ich halt, genau,
verharmlosen.
oder wenn ich halt ehrlich bin und jetzt die Karten auf den Tisch liege, dann fliege ich aus der Therapie. Das habe ich in meiner ersten Therapie auch gemacht. Ich habe auch erzählt, ich hätte wieder angefangen zu rauchen. Dabei habe ich wieder angefangen zu kiffen. Und Rauchen war halt immer mein Synonym. Aber das wusste halt die Therapeutin nicht.
Siehst du, das ist genau der Punkt. Und da hast du deine Intelligenz benutzt, damit du überhaupt weitermachen darfst, weil du das gern wolltest. Aber hättest du wirklich gesagt, was der Druck im Kessel ist und wie es dir geht, dann wäre vorbei gewesen.
Ja.
Ich glaube, das schreckt die meisten. Die, die abgeschreckt sind, schreckt halt das auch ganz oft.
Zum Beispiel auch, ja.
Ab.
Ja.
Deswegen.
Und das Coole ist aber wirklich, also ich möchte da jeder Hörerin und auch jedem Hörer nochmal trotzdem Mut machen. Es gibt mittlerweile auch ganz viele Therapeuten, die eben da viel offener geworden sind. Also ich hatte vor kurzem eine Bekannte, die auch in der Therapie war und die hat halt nichts täglich konsumiert, aber die hat halt offen drüber gesprochen, dass sie auch immer mal wieder was konsumiert. Und die hat das dann auch, also die Therapeutin hat dann auch zu ihr gesagt, es ist total in Ordnung, sie soll ihr einfach Bescheid sagen, wenn dem so ist, damit sie einfach weiß, wenn sie in der Therapie ist und jetzt zum Beispiel am Wochenende vorher halt irgendwie viel Alkohol getrunken hat und irgendwie ein paar Bahnen Koks gezogen hat, dass sie einfach weiß, okay, wenn wir heute irgendwie Gespräche führen, weiß ich, dass die Person aus diesen Gründen einfach gerade noch rein Gehirnstoff wechseltechnisch da noch auf einem anderen Level unterwegs ist als vielleicht letzte Woche oder vor 2 Wochen.
Okay.
Und das fand ich halt auch total cool, weil ich halt auch dachte, ach Gott sei Dank, es passiert da schon echt auch viel.
Wir sind jetzt ein bisschen länger wie eine Stunde und ich hätte jetzt an euch beide noch mal eine Frage. Du hast bestimmt auch noch was, Jana. Kann ich meine zwei, weil es sind eigentlich zweimal dieselben, kann ich die mal raushauen?
Klar, bitte.
Also Barbara und Sandy, wie ist denn das Level heutzutage? Ich meine, ich habe ja bei dir, Barbara, mitbekommen, dass dein Sohn da stellenweise bei der Gruppe oder bei gewissen Aktionen auch schon dabei war. Habt ihr schon euer Happy End oder?
Wir sind noch unterwegs. Aber wir haben ein gutes Verhältnis und da haben wir ja eben drüber gesprochen. Das ist ja das
Ja. Wie alt ist er jetzt bei dir, Barbara?
31.
Ja. Gutes Alter, um aufzuhören.
Ich werde sie mal ausrichten.
Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Und bei dir, Sandy?
Ja, bei uns, wir sind noch in den Up and Downs. Also ich muss vielleicht so sagen, als Kind ist man Krankenschwester, Köchin, Berater, Psychotherapeut und weiß auch nicht was alles.
Als Mama.
Als Mama, genau. Ich habe mir das jetzt abgewöhnt. Ich bin jetzt einfach nur Mama. Ich nehme mir raus, einfach nur Mama zu sein. Ich will wieder Therapeutin sein. Wenn er mich was fragt, und natürlich gucke ich, dass ich immer im Gespräch bin, wenn er mich was fragt, oder manchmal frage ich ihn auch, oder wir reden, und dann kriege ich vielleicht mit, dass er vielleicht einen Rückfall hatte oder so. Aber ich gehe nicht mehr so direkt auf ihn los. Und deswegen bin ich da, glaube ich, er wohnt nicht mehr zu Hause, er wohnt in einem betreuten Wohnen, muss ich vielleicht sagen.
Aha, ja.
Ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden, was meine Augen sehen, ist, dass er sehr viel kifft, aber dass er mit den harten Drogen, glaube ich, recht gut.
Darf er das da in dem betreuten Wohnen oder verarscht er die? Betreutes Wohnen ist doch immer so Clean-WG oft oder eher sowas.
Ja, nee, ja. Also sie sind da recht offen. Also er macht.
Ach gut, ihr seid in der Schweiz, ne? Du bist aus der Schweiz.
Genau, genau. Also er darf einfach nichts im Zimmer haben, so ist es.
Okay.
Er darf nichts im Zimmer haben. Kiffen dürfen sie sogar vor der Haustür. Aber sie dürfen nichts im Zimmer haben, so wie ich informiert bin. Aber er ist halt auch 21, so alles kriege ich natürlich nicht mit. Was ich aber sagen kann, wir haben ein super gutes Verhältnis. Wir waren jetzt vor 2 Wochen sogar Mama-Sohn-Ferien eine Woche.
Schön.
Und hatten eine super schöne Zeit, also wirklich seit 7 Jahren, glaube ich, die schönste Woche, die ich mir vorstellen konnte.
Toll.
Machen wir sicher wieder mal. Und ja, ich kann ihm im Moment, ich sage immer wieder, den richtigen Weg unterstütze ich dich, den anderen Weg, den ich als nicht richtig empfinde, nicht du, ich. Mhm. Den kann ich nicht unterstützen, aber ich versuche halt wirklich, dass das Verhältnis, also ich glaube, wir haben auch eine sehr starke Bindung. Also da kann ich mich nicht beklagen.
Hört sich gut an. Hm. Ja, und er ist ja knacke jung, 21.
Und ich will ihn halt auch, er ist ein total, sage ich ihm immer wieder, du bist ein, also ich glaube, der ist einfach ganz speziell, auch gesundheitlich, und er ist sich auch sehr viel, vielem bewusst. Also er hat mich in den Ferien mal aufgeweckt und hat mir gesagt, er müsse unbedingt sofort reden mit mir. Habe ich gefragt, was ist denn passiert? Und sagte so, er hat eine Sendung gesehen, wo ein Kind im Sterben lag oder krank war und die Eltern haben so gelitten und die Mutter hat gesagt, es sei so schwer, ihr Kind leiden zu sehen. Mhm. Und dann hat er mir wirklich tatsächlich mit Tränen in den Augen hat er mir gesagt, weißt du Mama, es ist mir bewusst geworden, was ich gemacht habe. Es tut mir so unendlich leid.
Boah.
Und das fand ich so schön, obwohl ich weiß, er kann da rausgehen und wird vielleicht wieder irgendetwas sein, aber er ist ja schon mal an dem Punkt, dass er sich dessen bewusst ist und dass es ihm leid getan hat, und das gibt mir halt auch wahnsinnig viel.
Ja, die sind ja auch zwiegespalten mit ihrem, und zwiegespalten ist wahrscheinlich noch 4, 5, 6-fach gespalten mit dem, was sie gerade am ihrem Leben haben, ne? Aber dass ihr diese Connection dann überhaupt habt, und dass es einen Raum dafür gibt, wo das stattfinden kann und er zu dir gekommen ist, wow, also das hat mich richtig berührt gerade.
Danke. Wir haben ganz viele tolle Gespräche und ich merke auch so, wenn ich ihn so in die Ferien fahre, wir müssen das viel öfter machen, vielleicht auch ein Tipp für, wenn es mal möglich ist, im Auto, wo er so nicht weg, wo es langweilig ist sozusagen, da sind so super gute Gespräche haben da stattgefunden, und ich habe irgendwann beim Fahren habe ich gedacht, Mann, wir fahren jetzt 8 Stunden und der redet fast 8 Stunden mit mir und ich musste fast gar nichts fragen, er hat einfach geredet.
Wahnsinn.
Ich fand das so cool.
Wow, wie schön.
Hey, ich würde sagen, einmal im Jahr gibt's Mutterurlaub.
Mindestens.
Toll.
Ja. Also die Erfahrung mit dem Auto habe ich auch gemacht. Ich fahre auch ab und zu mit meinem Sohn im Auto, so 1,5 bis 2 Stunden. Und da haben wir auch immer schön Zeit und das funktioniert auf jeden Fall auch bei uns. Aber ich habe das auch viel dem Elternkreis und dem Beschäftigen mit dem ganzen Thema zu verdanken, dass das Verhältnis jetzt so ist, wie es ist. Also
und dem Kommunikationskurs, also dem motivierenden Gesprächsführen, ganz klar. Also ich habe mich sogar bei der Fahrt habe ich mich erwischt, dass ich fast ab und zu mal irgendwas gesagt habe ich nicht, aber ich mich erwischt habe, zum Glück hast du jetzt den Mund gehalten.
Ohne das Training wäre es anders da gelaufen.
100%.
Super. Also, das gibt doch auch Hoffnung für die Eltern von betroffenen suchtkranken Kindern. Auch da ist viel in Bewegung. Und auch da kann man ganz viel richtig machen, auch wenn man eigentlich dem anderen die Aufgabe nicht abnehmen kann.
Ja. Darf ich das gerade nutzen, um ein bisschen Werbung
Bitte.
In eigener Sache zu machen?
Bitte, liebend gerne.
Ja, toll. Ich würde mich ganz riesig freuen, wenn Eltern sich angesprochen fühlen und sich ein bisschen mit dem Thema, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen und mal auf unsere Website gehen, auf die neue. Die nennt sich elternsuchtkrankerkinder.de und da haben wir eigentlich die ganzen Inputs, die wir schon bei Instagram über 2 Jahre gesammelt haben, so strukturiert, weil wir Eltern, wir gucken nicht nur auf die Selbstfürsorge, die mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, aber auch auf die Beziehung zum Kind, auf das Thema Autonomie, auf das Thema Nähe, Distanz, Wir haben eine Rubrik Perspektivenwechsel, wo wir Betroffene haben. Jana, du bist, glaube ich, auch dabei. Ich glaube, das haben wir auch auf die Website genommen.
Oh, wow.
Wo man da mal aus der anderen Perspektive nachlesen kann, was ist denn in den Betroffenen zu bestimmten Momenten vorgegangen. Es gibt eine Rubrik Elternhilfe, Anlaufstellen. Es gibt so Sachinformationen. Also ich glaube... Ja, ich hoffe, dass das die Eltern ganz gut abholen könnte und wird. Und natürlich auch unser Online-Angebot, was wir einmal im Monat haben. Also wer jetzt keinen Anschluss an den Elternkreis hat, der könnte sich da zum Beispiel auch mal einwählen. Das wird immer über die Seite der AWED angezeigt. Oder eben auf dem Instagram-Kanal. Ihr verlinkt das ja bestimmt
alles.
Ja, genau.
Das kannst du alles der Jana schicken. Und das packen wir dann unten in die Shownotes rein. Egal was ihr möchtet, wird da reingepackt. Jawohl. Und ich kann mir echt gut vorstellen, wenn jetzt jemand als Elternteil hier in die Episode gefunden hat, dass der sich vielleicht denkt, ja, Chaka, da brauche ich Kontakt. Das ist ja super.
Ja, das wär sehr schön.
Das ist halt alles noch
weil wir selber so
Pioniersarbeit.
Ja, überzeugt sind. Genau, das ist einfach sehr, sehr hilfreich, sich mit anderen auszutauschen.
Absolut.
Absolut, das ist so heilsam. Also ich erlebe das auch in meinen Gruppen unter den Betroffenen. Also was das einfach ausmacht, mit Menschen zu sprechen, die einfach auf demselben Weg sind oder die im selben Boot sitzen, das ist der Wahnsinn.
Ja,
einfach wir ganz, haben gerade auch wieder...
Wir haben gerade auch wieder ein sehr spannendes Projekt. Wir gehen schon ungefähr seit 3 Jahren mit einer Gruppe aus Eltern suchtkranker Kinder, selbst Betroffenen, die ihre Suchtkrankheit aber überwunden haben. Und manchmal, wenn wir viel Glück haben, geht auch noch eins von unseren Kindern mit oder mehrere. Gehen wir wandern, so 10, 12, 14 Kilometer. Unterwegs kann man sich ja nochmal ganz anders unterhalten. Und das starten wir jetzt auch in unserer Region und ich glaube, wir kriegen ganz guten Zuspruch, auch vor allen Dingen von den betroffenen Gruppen. Und das ist für uns Eltern total spannend, diese Inputs von den Betroffenen zu kriegen und das dann nochmal so auf unsere Situation zu reflektieren.
Ja,
das glaube ich.
Ich finde es total klasse, was ihr da macht. Mhm. Und auch jetzt du aus der Schweiz schon wieder und... Ja, ist alles Pioniersarbeit und so, so wertvoll und wichtig einfach.
Ja, und die Schweiz kommt doch öfter zu uns, ja. Und ich wollte eigentlich sagen, die Sandy scheut da auch keine Mühen und Fahrten und tauschen uns dann auch vor Ort schon mal aus.
Ja, es ist immer auch, es ist für mich auch immer sehr, sehr bereichernd, wenn ich halt mal da nach Deutschland fahre und eben gerade dieser Kurs, sich mit diesen Menschen auch zu treffen, die man sich trifft online und mit denen auch vor Ort zu reden. Mhm. Ja, ich sag auch, für mich war das, ich meine, ich kann vielleicht sagen, ich hatte 2020 einen ganz, ganz schweren Zusammenbruch damals und das war für mich wirklich, die Selbsthilfegruppe war für mich ein Turnaround. Es sind vielleicht die gleichen Tipps, wie man vielleicht auch von Fachstellen kriegt, aber wie man sie umsetzt, das kann fast nur ein Betroffener erklären, weil da halt Emotionen, wahnsinnig viele Emotionen drin sind, wenn man selber betroffen ist oder beziehungsweise ein Kind hat, das betroffen ist.
Naja, ich kann das, glaube ich, noch besser verstehen, wie du das jetzt in Worte gefasst hast. Das funktioniert dann einfach so, dass da ist man auf einer Frequenz und das andere ist halt schon, du kriegst Fachwissen von einem Gebildeten, der schon weiß, was er erzählt, aber der hat jetzt nicht die Hölle durchlitten.
So. Man versteht es auch anders. Vielleicht kann ich ein Beispiel sagen, das sage ich ganz oft. Zum Beispiel wurde mir in der Drogenberatung gesagt, ich müsse loslassen. Und das war für mich so unfassbar, dass mir das jemand sagt, ich soll mein Kind loslassen, fallen lassen, loslassen. Ich kann doch mein Kind nicht loslassen. Und in dieser Elterngruppe habe ich dann so für mich in den Gesprächen, konnte ich genau diesen Satz aber für mich in meinen Emotionen übersetzen und sagen, okay, ich habe es ja schon mal losgelassen. Er hat ja gelernt zu laufen und ich habe ihn festgehalten und dann habe ich ihn losgelassen. Und natürlich ist er hingefallen, aber ich war da, wenn er wieder hochkommen wollte.
Genau.
Dann hat dieser Satz, das Kind loslassen, eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Sichtweise bei mir hervorgerufen, dass es dann gar nicht mehr so schwer war, loszulassen.
Ja. Mega schönes Bild.
Na, das verstehe ich.
Ja.
Das ist halt wirklich auch der Unterschied dann zwischen Theorie und Praxis. Und das ist dieses, was eine Selbsthilfegruppe einfach, das kann der beste Therapeut nicht leisten, was in so einer Selbsthilfegruppe abgehen kann, im positivsten Falle.
Ja.
So ist es.
Okay.
Das stimmt.
Ja.
Hast du noch was, Jana?
Nein.
Ich
habe tatsächlich auch nichts mehr. Ich habe alles gefragt.
Und ihr zwei?
Wir auch nicht. Hattest du nicht eben was von zwei Fragen gesagt?
Es waren ja eigentlich beides mal die gleiche Frage an euch, was halt der Stand jetzt ist, wie alt sie sind und.
Ah, okay.
Okay. Bei deinem richtest du aus, wird langsam mal Zeit aufzuhören. Und das andere, das sagen wir nicht, weil das wäre ja das beste Alter, um erst richtig durchzustarten. Das richtest du nicht aus.
Nein. Oh mein Gott, ich wollte ihm schon sagen, er soll das den Podcast hören, aber
Nein.
Das ist, glaube ich.
Der soll den Podcast hören, wenn er das Bedürfnis dazu hat.
Wenn's ich soweit verbiete ist. Ihn
nicht. Nee, das brauchst du auch nicht. Aber,
nein, Spaß.
Ja. Aber es ist halt wirklich so, alles braucht seine Zeit. Und wenn du da als junger Mensch einfach noch gar nicht irgendwie an einem Punkt bist, wird's, ja, was heißt schwierig, ist es eigentlich sinnlos. Muss man wirklich einfach gucken, wann ist es soweit. Und du machst das super halt, ne? Einfach die Herzverbindung halten. Und er muss wissen, wenn er will und was braucht, ist die Mama da. Und sonst musst du selber gucken, wie du deine Scheiße organisierst. Das ist super.
Das ist so schön in Worte gefasst, genauso.
Absolut.
Absolut.
Oh jo, wollen wir damit zumachen?
So machen wir das.
Ja. Ja,
also,
ein tolles Gespräch.
Danke
super.
Auch vielmal.
Wie nicht anders zu erwarten. Und auch vielen Dank für euch beide. Und ja, wie gesagt, wir hauen da ein bisschen was in die Shownotes rein. Barbara, im Übrigen, dich habe ich mal fest angelegt, weil wir jetzt schon das zweite Mal hier bei Studio Link aufnehmen. Wer weiß, ich glaube, wir werden uns bestimmt irgendwann wieder hören.
Sehr gerne. Fand es sehr inspirierend und man merkt, du weißt, Alex, du weißt, wovon du sprichst. Das ist auch, oder ihr wisst es beide, ne? Jana auch, ne? Aus ihrer Therapeutensicht so ein bisschen und auch aus Muttersicht. Fand ich sehr spannend. Also,
das Kompliment kann ich aber auch nur zurückgeben.
Absolut. Vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch.
Okay, dann verabschieden wir uns.
Danke euch.
Und sagen wir mal, ciao, ciao, macht's gut.